Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder.
Hallo, Fia hier. Wenn meine Kollegin Kat und ich uns überlegen, wie wir die Podcast-Folgen für die nächste RSB-Saison aufteilen, dann gucken wir natürlich oft, ob es da Konzerte gibt mit Stücken, die wir schon etwas besser kennen. Das ist dann meistens auch der Fall, denn wenn man als Musikjournalistin arbeitet, dann bleibt es natürlich nicht aus, dass man mit der Zeit so einiges kennenlernt. Es macht doch immer total großen Spaß, über Stücke zu sprechen, von denen man bereits total begeistert ist. Ihr kennt das bestimmt selbst, dieser YouTube-Party-Effekt. Manchmal aber stößt man auf Musik, die einem dann doch neu ist. Das sind dann oft moderne Werke, die noch nicht so alt sind, aber dieses Mal haben wir eine so beeindruckende Sinfonie auf der Liste, die ich vorher noch gar nicht kannte, und ich bin echt froh, dass ich sie kennengelernt habe. Die 4. Sinfonie von Franz Schmidt, und die ist durchwirkt von Chromatik. Chromatik, was ist das? Eine chromatische Tonleiter ist eine sehr, sehr engschrittige Abfolge von Tönen. Oder wie Franz Schmidt das Ganze setzen würde. Ihr hört hier übrigens eine Aufnahme des HR-Sinfonieorchesters unter Paavo Järvi, und ihr merkt bestimmt, wie schmerzvoll eine solche Chromatik nach unten ziehen kann. Absteigende Chromatik wird schon seit vielen hundert Jahren eingesetzt, um Trauer und Schmerz in der Musik auszudrücken. Dafür hat sich der Begriff Lamento eingebürgert. Ihr merkt, das Wort lamentieren, also weinen, liegt da ganz nah. Aber warum ist denn da so viel Schmerz in Franz Schmidts 4. Sinfonie? Sein Leben schien eigentlich total gut zu laufen. Geboren wurde er 1874 in Pressburg, das ist heute Bratislava. Später zog er dann, wie so viele andere Komponisten, auch nach Wien. Er studierte da Cello, Klavier und Komposition und baute sich eine richtig beachtliche Karriere auf. Erst Professor, später Leiter des Wiener Konservatoriums, Mitglied der Wiener Philharmoniker, Solocellist an der heutigen Staatsoper. Dazu dirigierte er und spielte Orgel, und in seinem Adressbuch finden sich illustre Kontakte der Musikerszene, wie zum Beispiel Anton Bruckner, Arnold Schönberg oder Gustav Mahler. Aber sein Leben blieb von den Schattenseiten nicht verschont. Schmidt war oft und schwer krank, und seine große Jugendliebe und spätere Ehefrau wurde in eine Nervenheilanstalt eingewiesen, wo sie Zeit seines Lebens festgehalten und nach Schmidts Tod im Rahmen des Euthanasieprogramms der Nazis ermordet wurde. Auch das Leben von Schmidts Tochter endete tragisch, sie starb unerwartet nach der Geburt ihres ersten Kindes. Diese existenzielle Krise versucht Schmidt durch die Komposition seiner 4. Sinfonie zu verarbeiten. Er nennt das 1933 fertiggestellte Werk Requiem für meine Tochter, und jetzt ist klar, woher all dieser Schmerz kommt. An den Dirigenten der Uraufführung, Oswald Kabaster, schreibt er: Sei davon benachrichtigt, dass die 4. Sinfonie fertig ist. Ich weiß nicht, ob sie mein stärkstes Werk ist, aber das wahrste und innerlichste ist sie auf jeden Fall. Die Sinfonie beginnt und endet mit einem Trompetensolo, von dem Schmidt sagt, dies sei die letzte Musik, die man ins Jenseits mitnimmt. Und diese Trompetenlinie prägt die Satzstruktur der Sinfonie. Sie findet sich einfach überall, und das macht das Werk so unerbittlich. Wenn man sich diese Linie einmal genau anguckt, und hier taucht jetzt wieder der Begriff auf, den ich eben schon vorgestellt habe, das Lamento, dann fällt einem auf, dass hier zwei Lamenti ineinander verschoben wurden. Der erste, dritte und fünfte Ton gehören zu dem einen Lamento in der oberen Stimme, und sie formen eine chromatische Linie nach unten. Und genau das Gleiche passiert mit dem zweiten und dem vierten Ton, nur in der unteren Stimme. Anschließend arbeitet Schmidt mit diesem Material. Er verändert immer ein ganz bisschen, sodass die Identität der Linie aber bestehen bleibt. Mal ändert sich die Richtung und mal die Größe der Tonabstände. Aber der mit Trauer durchsetzte Grundgedanke des ersten Erscheins, der bleibt die ganze Zeit bestehen. Die Instrumente verändert Schmidt auch. Schmidt fügt eine schicksalshafte Pauke hinzu, wie ein Herzschlag oder eine tickende Uhr, unterteilt sie diese schwebende Linie in gleich große Abschnitte. In dieser Unerbittlichkeit kann einen das schon mal an den Beginn der 1. Sinfonie von Johannes Brahms erinnern. Aber zurück zu Schmidt. Am Schluss des ersten Satzes klingt das Thema im melancholischen Englischhorn nämlich schon viel weiter entfernt. Und am Anfang des vierten Satzes formt sich aus der Linie ein Blechbläserchoral, wie er von Blaskapellen bei einer Beerdigung gespielt wird. Aber auch eine andere Gattung greift Schmidt auf. Wir hören hier einen Trauermarsch, der, wie könnte das anders sein, geprägt ist von Chromatik. So ein Trauermarschrhythmus erklang damals häufig in Wien, wenn jemand zu Grabe getragen wurde. Darum wird er auch von anderen Wiener Komponisten zitatartig verwendet, wenn ein schwerer Ausdruck erzeugt werden soll. Zum Beispiel in Beethovens Eroica oder in Mahlers 5. Sinfonie. Und ja, ihr hört ganz richtig, auch das eröffnende Trompetensolo kann man in Mahlers Sinfonie wiederfinden. Aber zurück zu Schmidt. Schmidt spart sich den erschütternden Trumpf für das Ende seiner Sinfonie auf. Wir hören wieder diese Linie aus den zwei Lamenti. Dann eine Pause im ganzen Orchester. Und der letzte Ton der Sinfonie verklingt. Dieses Werk hat mich echt mitgenommen, das könnt ihr mir glauben. Das zweite Stück des Konzerts ist von Béla Bartók, sein Violinkonzert Nummer 2. Bartók wurde 1881 geboren, nur wenige Jahre vor Schmidt und auch im damaligen Königreich Österreich-Ungarn. Allerdings steht Bartók im Gegensatz zum auch hörbar wienerischen Schmidt eher für die ungarische Seite dieser nicht ganz gleichberechtigten Königreichsliaison. Um 1900 schrieb er auf seine Briefe »Nieder mit den Habsburgern« und zum Unterricht in der Budapester Musikakademie erschien er demonstrativ ungarisch gekleidet und auch mit seiner Musik versuchte er, die von den Österreichern im Königreich untergebutterte ungarische Musik selbstbewusst erklingen zu lassen. Aber bei Bartók klingt das nie nach Bilderbuchfolklore, denn wie Schmidt hat Bartók auch die Farben der Chromatik für sich entdeckt. Mit der reichert er die folkloristischen Einflüsse an und erschafft so, again, wie Schmidt, etwas Neues, das aber an die musikalische Geschichte seiner Kultur andockt. Musik als Systemkritik. Am 10. Dezember könnt ihr um 20 Uhr im Berliner Konzerthaus diese zwei großartigen, auf manche Weise ähnlichen, aber doch sehr unterschiedlichen Werke des 20. Jahrhunderts hören. Dirigiert wird das Konzert von David Afkam und der Solist, der diesen hochvirtuosen Bartók-Geigenpart bestreiten darf, ist kein geringerer als Christian Tetzlaff, einer der gefragtesten und energetischsten Geiger überhaupt. Mit dabei ist natürlich auch das RSB, musikalischer Glanz also gegen die kommende Winterdunkelheit.